ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. In den Tod geschleust. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und Servus an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Mord ist ja regelmäßig unser Thema und da kommen wir immer wieder zu dem Punkt, dass es das schlimmste Verbrechen in der Werteordnung unseres Strafrechts ist, weil anderen in niederer Weise das Leben genommen wird. Aber heute, da sprechen wir auch über eine mehrfache Mord- oder Tötungsproblematik, allerdings im Kontext von Schleusung. Und da höre ich immer wieder von Praktikern aus der Polizei und von Staatsanwaltschaften, dass mit dem Schleusen, das mit dem Menschenhandel, das ist eigentlich auf eine andere Weise auch so mit das Fieseste, was es gibt, was Menschen Menschen antun können. Wenn Menschen nämlich zur Ware werden, ist das ein unterschätztes Gebiet, Thomas Fischer? Wir sprechen in diesem Fall auch redaktionsintern von Schleusen. Das klingt so harmlos.
Ja, Beihilfe zur unerlaubten Einreise ist es ja im technischen Sinn eigentlich. Es ist nur eine zur Haupttat angehobene oder verselbstständigte Beihilfe. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich dieser Wertung folgen kann. Wenn man sagt, Menschen zur Ware werden, im übertragenen Sinne würden ja dann auch Menschen als Ware behandelt, wenn sie im Bus 1,50 Euro Ticket zahlen müssen.
Fragen Sie Reiserechtler, die würden zustimmen.
Also ich sehe es nicht so. Menschen als Ware, das wäre natürlich, sagen wir mal, Menschenhandel im engeren Sinne, ja, also gegen den Willen der Betroffenen, die irgendwie in solche Verhältnisse bringen, in denen sie wie eine Ware oder wie Sklaven behandelt werden. Das gibt es ja vielfach auf der weiten Welt noch. Aber das sehe ich bei diesen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eigentlich nicht. Sondern denen werden halt ihre Ersparnisse aus der Tasche gezogen und dafür setzen sie sich freiwillig in solche Schleuserfahrzeuge und lassen sich dann von kundigen Grenzgängern über die Grenze in die Bundesrepublik bringen.
Also ganz sicher müssten wir nochmal wahrscheinlich differenzieren, der Teil des Menschenhandels, der mit Zwangsprostitution, Zwangsarbeit zu tun hat. Aber auch bei diesem Einreiseschleusen gibt es ja viele Schilderungen, wie Sie sagen, es wird alles Geld genommen, was zu kriegen ist und danach passiert aber eigentlich alles häufig auch ganz anders, als es vereinbart war. Die Leute wissen teilweise überhaupt nicht mehr, wo sie sind, sind eingepfercht über Stunden, Tage. Wir hatten schon einen anderen Fall hier im Podcast, da sind sie dann einfach erstickt, also vielleicht.
Das mag schon sein, allerdings ist ja nicht so, dass, sagen wir mal, der Großteil der illegal nach Deutschland Einreisenden auf diese Weise behandelt werden oder hier einreisen. Deshalb habe ich auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit zu sagen, der Schutzzweck ist das Wohlergehen der Flüchtlinge oder der illegal Immigrierenden. Da habe ich so gewisse Zweifel daran, ob das nicht doch vielleicht ein politisch motivierter Euphemismus ist.
Weil der Schutzzweck die Grenzsicherheit ist.
Natürlich, oder? Ja.
Dieses Wort Schleusen, da bin ich drüber gestolpert in der Vorbereitung. Das ist eigentlich auch noch ganz interessant. Auf der einen Seite aus der Flussschifffahrt die Schleuse als das Mittel, einen Höhenunterschied zu überwinden. Auf der anderen Seite kennen wir die Eingangsschleuse, also das Reinschleusen in ein Gebäude. Und da wurde mir dann ganz schnell ganz anders. Diese Wortschöpfung kommt, so habe ich es in einer Quelle jedenfalls gefunden, aus den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus. Insbesondere in Theresienstadt soll der Begriff des Einschleusens im Zusammenhang mit dem in das Lager reinverbringen benutzt werden. Klar, die Sache mit dem Höhenunterschied passt eigentlich nicht so richtig in unseren Wortgebrauch, wenn wir über den Grenzübertritt sprechen. Haben Sie da tiefergehende germanistische Erkenntnisse?
Nein, ehrlich gesagt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wenn der Begriff so verwendet worden ist, wie Sie es beschreiben, ist er ja da nicht erfunden worden, sondern es ist ja natürlich nur eine Verwendung dieses wahrscheinlich viel älteren Begriffs, der aber halt immer mit dem Eintritt in eine andere Sphäre sozusagen, in eine andere örtliche Sphäre wohl zusammenhängt. Und es gibt so viele Zugangsschleusen heute bei allen möglichen Gebäuden und Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Also ich habe darüber noch nicht nachgedacht.
Da ist tatsächlich so eine Doppelbedeutung, dass dieses Schleusen auf der einen Seite diese negative Konnotation von Rechtsverstoß oder illegal oder so haben kann und dann eben auch diese Zugangsthematik. Ich verrate kein Geheimnis, auch wir beim Südwestrundfunk haben verschiedene Eingangsschleusen, die personallos den Zugang regeln. Man geht rein, nachdem die eine Tür nach dem Dienstausweis geöffnet wurde, die andere Tür ist noch zu und dann wird man da so durchgeschleust. Kollegen sprechen auch von der Vereinsamungsanlage.
Ich glaube, auch Spione werden ja immer eingeschleust, ja. Irgendwelche hinterhältigen Menschen. Oder spricht man bei Computerviren auch vom Einschleusen? Glaube nicht.
Georg Brandl meldet sich aus der Regie und weist darauf hin, und da sieht man wieder seine extreme kulturell-germanistisch-philosophische Bildung. Schleusen war das Unwort des Jahres 2023. Da hat es sich in unsere Sprache eingeschleust. Gut, ich schleuse uns mal in Richtung unseres Falls. Hören wir rein, worum es geht.
Das Schleuserfahrzeug war auf der A94 in Richtung München unterwegs, als es um kurz nach 3 Uhr einer Streife der Bundespolizei auffiel.
Auf Höhe der Autobahnausfahrt Ampfing ist dann das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und ist dort liegen geblieben.
7 Menschen kommen ums Leben, unter ihnen ein 6-jähriges Kind.
In dem Fahrzeug, das für bis zu 9 Personen zugelassen ist, sollen sich mehr als 20 Flüchtlinge befunden haben.
Wir müssen solche Fahrzeuge möglichst an der Grenze schon stoppen.
Unverkennbar ist das der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, das Urgestein der deutschen Landesinnenminister. Und offen gesagt, auch der Ort Ampfing ist für mich unverkennbar. Wenn ich daran an der Autobahn vorbeifahre, das fühlt sich schon beim Lesen des Namens so gemütlich bayerisch an. Ah, Thomas Fischer, Sie reagieren auf Ampfing.
Ja, aber nicht wegen der Gemütlichkeit, sondern eher wegen der Ungemütlichkeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heute aussieht, aber Ampfing ist ja durch die sogenannte Schlacht von Ampfing in die bayerische und deutsche Geschichte eingegangen, die irgendwann Anfang des 14. Jahrhunderts stattgefunden hat, 1320, zwischen den Wittelsbachern und den Habsburgern und die von den Wittelsbachern siegreich beendet wurde.
Ach du liebe Zeit.
Man nennt sie ja allerdings heute, glaube ich, auch Schlacht von Mühldorf. Es ist letzten Endes nicht völlig geklärt worden, an welchem Ort diese Ritterschlacht stattfand.
Ich höre Ritterrüstungen klappern. Ich wollte es gerade sagen. Wir sind im Hochmittelalter.
Genau, und es gab noch keine Feuerwaffen. Da waren noch die Ritter unterwegs.
Okay, also unser Fall ist nicht gemütlich bayerisch, weil Ampfing ich will den Ampfinger nicht zu nahe treten. Ich finde immer noch, es ist ein total schöner bayerischer Name. Es steht an der Autobahn dran. Es hat dort eine Ritterschlacht gegeben. Und unser heutiger Fall spielt aber völlig in der Jetztzeit mit heutigen Problemen. Schleusung spielt eine Rolle. Wir haben schon darüber gesprochen. Die kriminelle Energie, die da dahinter steht und die letztlich mit den Ängsten und Wünschen der Menschen spielt, die sich in die Hand gewissenloser Schleuser begeben. Isabel de Mee fasst uns den heutigen Fall zusammen.
Der schwarze Mercedes Vito mit den abgedunkelten Scheiben kommt den beiden Bundespolizisten verdächtig vor. Der Van fährt nahe der österreichischen Grenze im bayerischen Burghausen auf die Autobahn in Richtung München. Es ist kurz vor 3 Uhr nachts am 13. Oktober 2023. Die Bundespolizisten sind in einem Zivilfahrzeug unterwegs. Sie fahren dem Van hinterher. Neben dem Fahrer sitzen 2 Männer. Dass sich noch 20 weitere Menschen in dem Kleinbus befinden, ahnen sie nicht. Als die Bundespolizisten den Fahrer auffordern, ihnen zu folgen, rast er mit dem Van davon. An der Ausfahrt Ampfing kracht das Fahrzeug mit 146 Stundenkilometern in die Leitplanke und überschlägt sich. 7 Menschen sterben, darunter ein 6-jähriges Mädchen. 15 weitere Menschen werden teils schwer verletzt. Sie kommen aus Syrien und der Türkei und wollten nach Deutschland. Auch der 25 Jahre alte Fahrer ist Syrer. Er überlebt den Unfall leicht verletzt. Komplizen hatten die Schleusungsfahrt in einem zweiten Fahrzeug begleitet. Die 3 Syrer, 17, 22 und 23 Jahre alt, waren in einem BMW vorausgefahren. Als sie die Polizei bemerkten, rasten sie davon. Der zur Tatzeit 22-jährige Mohammed Al-Z gesteht vor dem Landgericht Traunstein, der Fahrer des BMW gewesen zu sein. Nach Überzeugung des Gerichts ist er der Hauptorganisator der Schleusung. Der Fahrer des verunfallten Vans wird in einem gesonderten Verfahren zu 15 Jahren Haft verurteilt. Im Prozess gegen die Männer im BMW sagt er als Zeuge aus. Seinen Angaben zufolge hat Al-Z ihn als Fahrer des Transporters angeworben und ihm 300 Euro pro geschleuste Person versprochen. Nach Feststellung des Gerichts hat Al-Z die gesamte Schleusungsfahrt organisiert und ist auch für die massive Überladung des Vans verantwortlich. Am 18. Dezember 2024 verurteilt das Gericht die drei Angeklagten wegen Einschleusens von Ausländern mit Todesfolge in Tateinheit mit lebensgefährdendem Einschleusen von Ausländern. Al-Z wird als Organisator der Schleusungsfahrt zu 14 Jahren Haft verurteilt, die beiden Mitangeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und einer Jugendstrafe von 5 Jahren. Der Tod der Menschen sei den Angeklagten zuzurechnen, auch wenn sie im BMW und nicht im Mercedes Vito saßen. Ihre Aufgabe sei gewesen, dem Transporter die unerkannte Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Die Vermeidung einer Polizeikontrolle sei Teil des Tatplans gewesen. Deshalb stelle das Fluchtverhalten des Mercedes-Fahrers auch keinen Exzess dar, so die Richter. Den Angeklagten sei bewusst gewesen, dass es bei einer Flucht auf der Autobahn mit einem völlig überladenen Fahrzeug und überhöhter Geschwindigkeit zu einem tödlichen Unfall kommen kann.
Lieber Thomas Fischer, unser Podcast heißt Sprechen wir über Mord. Und ich würde eigentlich gerne noch als Unterzeile für diesen Fall dazufügen, und wir sprechen ja eigentlich über die Normen des Strafgesetzbuches. Und jetzt fällt mir hier, bevor wir überhaupt irgendwie weiter in den Fall einsteigen, auf, dass wir uns in allem, was wir eben gehört haben und was man ja durchaus nachvollziehen kann, auch in der richterlichen Würdigung dieses Sachverhalts, aber dass wir uns überhaupt nicht im Strafgesetzbuch befinden. Dass wir über Straftaten sprechen, die im Aufenthaltsgesetz stehen. Auch da gibt es Straftatbestände, können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, warum Straftaten nicht nur im Strafgesetzbuch stehen. Aber ich habe mich in der Vorbereitung des Falls gefragt, bei diesem Sachverhalt, warum hilft uns unser gutes altes Strafgesetzbuch eigentlich nicht weiter?
Naja, teilweise sind die Beteiligten, wenn man diese beiden Verfahren jetzt mal zusammennimmt, auch wegen Straftaten nach dem StGB verurteilt worden, nämlich wegen illegalem Autorennen. Fällt einem schwer zunächst zu glauben, aber damit ist natürlich gemeint, dass er da versucht, waghalsig zu fliehen und mit höchstmöglich erreichbarer Geschwindigkeit beim Wegfahren vor dem ihm zunächst unerkannt folgenden Polizeifahrzeug, war ein Zivilfahrzeug, dann aber mit Blaulicht und Sondersignal davon zu kommen. Das war also ein Paragraph 315d, da ist das geregelt, diese illegalen Autorennen, die man auch für sich alleine veranstalten kann nach der Rechtsprechung. Und in diesem Fall ein Rennen mit der Polizei vielleicht so in der Richtung. Aber ansonsten haben Sie völlig recht, sind das Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz, Paragraph 96 und 97.
Warum steht da Strafrecht drin und warum finden wir das Strafrecht für diesen Fall nicht im Strafgesetzbuch?
Das ist sogenanntes Nebenstrafrecht, womit nicht gemeint ist Hilfsstrafrecht oder weniger wichtiges Strafrecht. Es ist nur nicht so, es gehört nicht so zum Kernstrafrecht. Die Abgrenzung kann man nicht formal vornehmen, sondern die wird in der Regel, sagen wir mal, pragmatisch vorgenommen. Es gibt zahllose Gesetze in allen möglichen Rechtsgebieten, in denen auch strafrechtliche und vor allen Dingen auch natürlich Ordnungswidrigkeiten rechtliche Sanktionstatbestände enthalten sind. Also häufig in irgendwelchen Spezialgesetzen steht dann erstmal, was man alles nicht darf und was man alles soll. Und dann gibt es eine Vorschrift, wo drin steht, wer in den Fällen des, und dann kommt eine endlose Reihe von Paragraphen aus diesem Gesetz, unerlaubt handelt oder vorsätzlich unerlaubt oder leichtfertig, begeht eine Ordnungswidrigkeit und wird mit Geldbuße bestraft. Und dann gibt es noch Strafvorschriften. Und das ist ein echtes, normales Strafrecht, auf das auch die Regeln des allgemeinen Strafrechts natürlich, also allgemeiner Teil, was ist Täterschaft, was ist Versuch und so weiter, das ist alles anwendbar. Nur der Spezialtatbestand, also der besondere Tatbestand, der ist dann halt in dem Sachzusammenhang geregelt. Das gibt's oft, das gibt's also wirklich sehr viel. Umgekehrt muss man sagen, im Strafgesetzbuch sind auch Sachen drin, die früher so nicht drin waren und wo man auch sagen kann, ob das jetzt wirklich ins Kernstrafrecht rein muss, zum Beispiel das ganze Umweltstrafrecht, ja. Da wird dann gesagt, ja, das ist halt besonders wichtig. In der Praxis ist es ja überhaupt nicht besonders wichtig. Das ist ja
meine Lieblingsvorschrift der Freisetzung ionisierender Strahlen.
Ja, zum Beispiel. Oder Verursachen von Lärm ist auch im StGB strafbar. Und viele andere Sachen. Unerlaubte Abfallbeseitigung und alle möglichen Sachen, die da in den Paragraphen 324 fortfolgende des Strafgesetzbuchs geregelt sind, könnte man auch auf die Idee kommen, da hätte man möglicherweise das auch in einem Spezialgesetz regeln können. Aber da hat der Gesetzgeber gemeint, das ist uns jetzt so wichtig als Gesellschaft, dass wir das da jetzt reinschreiben.
Aber ich insistiere nochmal, bei dem Sachverhalt, den wir hier haben, der Fahrer flieht vor der Polizei, ist dabei offensichtlich viel zu schnell, verursacht einen tödlichen Unfall. Da kommen mir doch sofort im Strafgesetzbuch Normen, über die wir hier schon häufig gesprochen haben, in den Sinn, mit dem man das jetzt lösen könnte. Fahrlässige Tötung oder mehr.
Das ist ja auch eine fahrlässige Tötung, bloß wird die halt verdrängt durch den Tatbestand der unerlaubten Einschleusung mit Todesfolge. Fahrlässige Tötung setzt ja voraus, dass die Handlung fahrlässig geschieht. Ob grob oder leicht fahrlässig oder mittelfahrlässig sei dahingestellt, aber jedenfalls die ganze Handlung bei diesen Fahrlässigkeitsdelikten ist ja nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig. Also nicht mit Wissen und Wollen und auch nicht mit billigendem in Kauf nehmen, sondern nur fahrlässig. Während bei der hier vorliegenden qualifizierten Einschleusung, also durch Todesfolge qualifiziert, ist das Grunddelikt des Einschleusen von Ausländern vorsätzlich. Und da kommt die Erfolgsqualifikation Todesfolge dazu. Das heißt, es ist so eine Kombination von Vorsatz und Fahrlässigkeit. Und diese Todesfolge muss ja nicht vorsätzlich sein, sondern da reicht ja gerade die Fahrlässigkeit aus. Wie bei allen erfolgsqualifizierten Delikten reicht dann halt für diesen Erfolg, Todeserfolg, Fahrlässigkeit aus. Da ist die Strafe deutlich höher als bei fahrlässiger Tötung. Es verdrängt also das Fahrlässigkeitsdelikt, was dahinter steht.
Und steht trotzdem nicht im Strafgesetzbuch. Sie haben gerade erläutert, warum es so ist. Sie haben gerade auch schon gesagt, man findet im Strafgesetzbuch so ein paar Dinge, die da vielleicht nicht hingehören. Ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt hier eine Vorschrift haben, die ja auch mit einer wirklich hohen Strafandrohung daherkommt, eben auch wegen dieses Risikos, dass die Menschen im Zusammenhang mit der Schleusung sterben können, wäre das nicht eigentlich wirklich ein verdammt guter Grund, diese Norm dann ins Strafgesetzbuch zu schreiben? Oder ist das jetzt von mir zu technisch gedacht, weil im Grunde ja alle auch wissen, es ist verboten, es ist letztlich dann egal, in welchem Gesetz man nachguckt. Ich habe zu Beginn meines Studiums mal so die Illusion gehabt, alles, was Strafrecht ist, steht im Strafgesetzbuch. Klar, das wirft man dann schnell über Bord, aber irgendwie hat es doch auch einen Sinn, dass man so ein Buch hat, in dem alles Wesentliche.
Ja, allerdings, wenn Sie sich Standardwerke anschauen, wie zum Beispiel das Lexikon des Nebenstrafrechts, dann stellen Sie fest, das hat auch ein paar hundert Seiten und besteht nur aus Nachweisen vom Nebenstrafrecht im deutschen Recht.
Glaube ich, so das Erste, was man in der Staatsanwaltschaft gezeigt kriegt, gucken Sie hier rein, es könnte noch viele andere Möglichkeiten geben.
Ganz genau, ja, das ist so. Die Steuerhinterziehung ist ja auch nicht im Strafgesetzbuch geregelt, sondern in der Abgabenordnung beispielsweise. Nur mal so als Beispiel, ja, weil das halt im Sachzusammenhang steht.
Nehmen wir einfach so hin. Gut, wenn ich mir den Fall anschaue, denke ich, es gibt drei Punkte, über die wir reden sollten. Die eine Frage, kann man jetzt von zwei Seiten sehen, warum es mit zwei getrennten Verfahren zu tun hatte, dieses Lok- oder Vorausfahrzeug mit dem Organisator und dann eben das Fahrzeug, in dem der tödliche Unfall passierte, sind ja zwei verschiedene Verfahren gewesen. Ich finde es durchaus interessant, dass der Organisator in dem PKW, der vorausgefahren ist, ja annähernd so hart bestraft worden ist, wie der tatsächliche, ich sage jetzt mal das boulevardeske Wort, Todesfahrer. Dann würde ich gerne mit Ihnen über die Frage des Exzesses sprechen. Und dann haben wir diese eigentliche Unfalltat, bei der ich mir gar nicht so ganz im Klaren darüber bin, ob wir sie vielleicht schon ausreichend besprochen haben in den paar Sätzen, die Sie eben dazu gesagt haben. Denn das ist ja eigentlich so eine klassische fahrlässige Tötungsproblematik, die wir schon sehr häufig besprochen haben. Oder gäbe es auch da noch was zu sagen? Und vielleicht sollten wir da anfangen.
Ja, die Staatsanwaltschaft hat es ja zunächst anders gesehen. Also warum das zwei Verfahren waren, um damit
mal damit anzufangen,
ja. Das weiß ich auch nicht. Ja, ich habe das Urteil gegen die drei gelesen und das Urteil gegen den einen, also gegen den Fahrer, hieß der, glaube ich, das habe ich nicht gelesen, sondern nur die Pressemappe dazu. Möglicherweise mussten die erst ermittelt werden. Könnte sein, ich weiß nicht genau, die kam ja aus Wien. Er war ja selbst verletzt, lag dann auch im Krankenhaus. Er war allerdings der am leichtesten Verletzte in dem Bus, weil er der Einzige war, der angeschnallt war. Deshalb hat es ihn da nicht so erwischt. Aber er lag auch zunächst im Krankenhaus und war ja offensichtlich der Fahrer und dessen war man ja schon habhaft geworden. Und die anderen, die sind ja nach Wien zurückgefahren, die da in einem Scout-Fahrzeug saßen. deren Aufgabe war es, Grenzübergänge zu suchen, wo die nicht kontrolliert werden. Die sind da irgendwo hingefahren an einen Grenzübergang, dann sind sie dort kontrolliert worden und zurückgewiesen worden, weil einer von den dreien keinen Pass dabei hatte. Der war nämlich staatenlos und hat keinen Pass. Deshalb sind die dann sozusagen wieder zurückgefahren nach Österreich und sind dann aber natürlich an einen anderen Grenzübergang gefahren, haben per Handy das immer dem Fahrer mitgeteilt und haben gesagt, okay, jetzt haben wir einen Übergang gefunden, der nicht kontrolliert wird. Und da sind die dann rüber und sind dann hinter dem Vito im Abstand von ein paar hundert Metern zunächst hinterher gefahren, bis dann die Polizei auftauchte und die Sache sich zuspitzte. So, die Staatsanwaltschaft hat ja das zunächst als Mord angesehen, ja. Wobei, auch das ist eigentlich sehr interessant, hat mich zunächst überrascht. Die sind verurteilt worden wegen sechsfachen unerlaubten Einschleusen mit Todesfolge. Nicht wegen siebenfachen, obwohl ja sieben Menschen gestorben sind.
Die Problematik des Kindes, ja.
Das Kind, wenn man es rein rechtsdogmatisch ausdrückt, das Kind war, glaube ich, 6 Jahre alt und ist nicht straffähig. Und die Ausländer, die da eingeschlossen worden sind, begehen ja alle auch Straftaten. Ja.
Durch den Grenzübertritt.
Die reisen unerlaubt ein. Und da komme ich auf das zurück, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Dieses Einschleusen von Ausländern ist sozusagen eine zur Haupttat verselbstständigte Beihilfe. Das heißt, man braucht dafür einen Haupttäter. Das ist der Ausländer, den man einschleust. Und da das Kind kein Haupttäter sein kann, ist bei diesem Kind dann auch nicht als Einschleusen abgeurteilt worden mit Todesfolge.
Was im Ergebnis heißt, dass der Tod des Kindes folgenlos bleibt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Da hätte man in der Tat natürlich jetzt eine fahrlässige Tötung draus machen können. Ne? Die Frage ist bei mir offen geblieben.
Führt es denn im Ergebnis zu einem Vorteil für die Täter? Sitzen die jetzt kürzer in Haft in Anbetracht der Gesamtumstände? Oder ist es eher so ein ethisches Problem, dass wir jetzt hier feststellen, hier ist ein Menschenleben ausgelöscht worden und wir finden im Urteil, ich sag's jetzt mal ganz zynisch, keinen Preis dafür?
Ja. Also das ist letzten Endes eher eine dogmatische Frage, ja, also eine Frage der Schönheit des Urteilstenors oder der Richtigkeit des Urteilstenors. Ich kann das jetzt weiter auch nicht aufschlüsseln, aus welchen Gründen das nicht geschehen ist. Jedenfalls, die sind ja verurteilt worden wegen sechsfachen, tateinheitlichen, ist ja nur eine Handlung, Einschleusens mit Todesfolge und 15-fachen lebensgefährlichem Einschleusen bei den ganzen Verletzten. So, und die Staatsanwaltschaft hat ja das zunächst als vorsätzliche Tötung angesehen. Das hat aber das Landgericht nicht festgestellt, dass entweder der Fahrer oder gar die anderen drei jetzt billigend in Kauf genommen hätten, dass sie jetzt alle sterben. Das liegt ja auch nicht wirklich fern. Ja, der wollte natürlich entkommen und der ist ja da jetzt nicht mit 146 in die Autobahnausfahrt reingebrettert. In der Annahme, ja gut, wenn ich da jetzt über die Leitplanke, der ist an die Leitplanke, ist dann über die Leitplanke gestürzt und hat sich mehrfach überschlagen, ist auf dem Dach liegen geblieben. Das hat er ja nicht vorsätzlich gemacht. Natürlich gibt es eine Rechtsprechung, die bei solchen illegalen Autorennen sagt, wer mit 130 den Kudamm runterfährt, der nimmt billigend in Kauf, dass da ein Rentner mit einem Kleinwagen aus der Seitenstraße kommen könnte, ja, der grün hat. Da kann man ja auch drüber streiten, aber es gibt diese Rechtsprechung und da wird immer wieder drüber gestritten bei solchen Gelegenheiten. In diesem Fall, glaube ich, kann man wirklich sagen, das lag wirklich nicht nahe. Ja. Aber es lag natürlich nahe und lag auf der Hand, dass das also in höchstem Maße gefährlich war. Die Leute in dem Bus haben ja auch geschrien und haben gesagt, halt an, lass uns aussteigen, ne? Fahr nicht so schnell und so weiter. Und er hat ja mehrfach solche Täuschungsmanöver gemacht. Die Polizei hat gesagt, folgen. Und dann ist er zunächst hinter ihnen hergefahren und hat dann in der letzten Sekunde wieder nach links gezogen, ist auf der Autobahn weiter. Und die beiden Polizeibeamten in dem zivilen Fahrzeug haben sich dann nicht mehr vor ihn gesetzt, sondern hinter ihn, haben dann das Blaulicht angemacht und das Sondersignal. Und dann hat er auch immer vorgetäuscht, dass er abbiegen wollte, 2-mal, glaube ich. Und in letzter Sekunde ist er dann wieder auf die Fahrspur der Autobahn zurück, um die Polizisten dazu zu bringen, jetzt
falsch weiterzufahren. Die Dinge, die man aus dem Film kennt, die, glaube ich, in der Praxis alle so ein bisschen zum Scheitern verurteilt sind, weil mit jeder Minute ja die Unterstützungskräfte von allen Seiten mehr und mehr werden und der Hubschrauber sich nähert und es im Zweifel überwiegend nicht klappt.
In der Regel nicht klappt, ja.
Es ist aber, glaube ich, genau der Punkt, wo wir vielleicht zu meiner zweiten Frage kommen könnten. Exzess in dieser Tat? Welche Rolle spielt das hier?
Das spielt dafür eine Rolle, wie die anderen drei bestraft wurden. was haben die gemacht? Die fahren mit einem Pkw, BMW zu dritt von Wien Richtung Deutschland, reisen dann jedenfalls einer unerlaubt ein. Die anderen beiden hatten ja Pässe und hätten auch einreisen dürfen. Die haben an sich nichts gemacht. Aber es ist klar, der Z, das war der Fahrer des Fahrzeugs, das war der Hauptorganisator. Der hat auch alles gestanden, außer das Geld, was er gekriegt hat. Er hat gesagt, er hat für die ganze Sache 1.000 Euro gekriegt. Das hat ihm das Landgericht nicht geglaubt, aber man weiß nicht, wie viel er hätte kriegen sollen. Der Fahrer, den er ja angeheuert hatte,
hat 300 pro Person bekommen.
300 pro Person, da wird der Chef nicht 1.000 für alle gekriegt haben. Gut, und die beiden anderen, die hat er halt so mitgenommen. Ne? Die haben zunächst das eingeräumt, aber einer hat alles bestritten, hat gesagt, er sei so stark drogenbetäubt gewesen, dass er die ganze Zeit geschlafen und nichts mitgekriegt hat. Das hat das Landgericht alles als widerlegt angesehen. Die wussten ganz genau, was in dem Vito da passiert, und die wussten auch, also die beiden Mitfahrer, warum sie da sind. Unterwegs zum Beispiel haben die dauernd mit dem Handy telefoniert und haben dem Fahrer Anweisungen gegeben, und der konnte dann anfragen. Und dann hat der vorne neben dem Z sitzende Mitfahrer hat dann sein Handy weitergegeben. So, und aus diesem Gesamtzusammenhang und der Planung der gemeinsamen und so fort und der Kenntnis der drei Scouts hat die Kammer geschlossen, dass die als Mittäter gehandelt haben. Ja, die sind alle wegen Einschleusens von Ausländern verurteilt worden, weil sie alle das gemeinsam gemacht haben. Da muss man ja nicht vor Ort sein. Es reicht ja auch, wenn man, sagen wir mal, eine entscheidende Beihilfe leistet, ohne selbst mit vor Ort zu sein. Also das waren Mittäter. Und dann ist halt immer die Frage, was wird dem Mittäter zugerechnet? Im Grundsatz ist ja diese Frage der Mittäterschaft eine Zurechnungsfrage. Einer tut was und der andere tut was anderes. Also man kann Mittäter eines Raubes sein, auch wenn man den Raub nicht in eigener Person selbst durchführt. Wenn zwei Menschen, einer schlägt das Opfer und der andere nimmt ihm seinen Geldbeutel weg, dann ist es ein Raub in Mittäterschaft. Weil jedem der beiden der Teil der Tat zugerechnet wird, den der andere begangen hat. Das geht nur, wenn die einen gemeinsamen Plan haben. Wenn einer einen zusammenschlägt und er geht ein anderer hin und sieht das und dann geht ein anderer hin und nimmt ihm den Geldbeutel weg, dann ist es keine Mittäterschaft, sondern ist es eine Körperverletzung, die der eine begeht, und ein Diebstahl, den der andere begeht. Und so, hier waren es also Mittäter des Einschleusens, und dann stellt sich die Frage, ist diesen Mittätern in dem BMW auch diese Todesfolge zuzurechnen? Das wäre sie nicht, wenn es sich um einen sogenannten Exzess gehandelt hätte. Also wenn zum Beispiel der gemeinsame Plan gewesen wäre, sobald ein Polizeifahrzeug sichtbar wird, sofort aufgeben, Hände hoch und auf den Boden knien. Also auf gar keinen Fall die lieben Ausländer in Lebensgefahr bringen, wenn das der gemeinsame Plan gewesen wäre und dann der O, der Fahrer, sich aber an diesem Plan nicht gehalten hätte, sondern in eigener Verantwortung und aufgrund eines spontanen Entschlusses jetzt gesagt hätte, nö, das mache ich nicht. Ich fahre jetzt mit 175 da über die Autobahn mit diesem extrem überladenen, muss man auch noch dazu sagen, ja, Mercedes Vito. Dann wäre das ein sogenannter Exzess, der den anderen nicht zugerechnet werden könnte. Das hat das Landgericht geprüft und hat gesagt, nein, das war es nicht. Die haben ja genau gewusst, was da passiert. Die sind hinterhergefahren, eine ganze Weile noch, und haben dann erst, als das Polizeifahrzeug dann identifiziert war, beide überholt, also beide Fahrzeuge, erst die Polizei und dann den Vito, und sind dann weggefahren, um sich da selber in Sicherheit zu bringen. Und dann haben die noch diskutiert, sollen wir dem jetzt helfen? Und dann hat der Z gesagt, dem kann man jetzt nicht mehr helfen. Also der hat das durchaus realistisch eingeschätzt. Und der muss sich jetzt entweder selber helfen oder er wird halt festgenommen.
Erwischt, ja. Ja. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie das Helfen hätte praktisch aussehen können. Die Polizisten umfahren, oder?
Ja, die Polizei oder von der Straße drängen oder so, was man so in Filmen so sieht bei solchen Gelegenheiten. Ja, so war's. Also so hat das Landgericht das gesehen. Das halte ich auch für völlig richtig.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube herauszuhören, Sie können diesem Urteil folgen. Sie finden, dass das gut gelöst ist, ohne das Strafgesetzbuch, ohne Teile des Strafgesetzbuchs.
Auf jeden Fall. Die Strafe ist natürlich traunsteinmäßig schon hingelangt. 15 Jahre für den einen und 14 für den Fahrer des BMW, für den Organisator. Und die beiden anderen jeweils 5 Jahre, also einmal Freiheitsstrafe 5 Jahre, einmal Jugendstrafe 5 Jahre, der war ja 17. Das kann man schon machen.
Es haben viele Menschen das Leben verloren. Also so völlig daneben der Sache finde ich die harten Urteile nicht.
Nein, das ist keineswegs daneben. Es ist halt nur, sagen wir mal, schon nachdrücklich hingelangt. Ja? gibt man halt mal die Höchststrafe.
Ich notiere mir das Thomas Fischer Adjektiv traunsteinmäßig.
Es gibt ja dieses Traunsteiner Modell. Wir haben ja den Innenminister ganz kurz gehört am Anfang. Und die bayerische Staatsregierung ist ja sehr stolz auch darauf, dass das so da gemacht wird. Und man muss ja sehen, das ist ja in einer Zeit passiert, wo diese Frage der illegalen Einreise und so weiter deutschlandweit im zentralen Diskussionsfokus stand. Und da möchte natürlich jeder Innenminister dann als besonders durchgreifungsfreudig und erfolgreich dastehen. Ist ja auch so mit der Schleierfahndung, die machen, und mit den doch sehr verstärkten Grenzkontrollen wird da schon einiges abgegriffen. Natürlich nicht 100%, ich weiß nicht, auch wahrscheinlich 50%, aber doch einiges. Und die Polizei hat dann natürlich auch praktische Erfahrung, welche Fahrzeuge man da anhalten kann und anhalten soll. Und teilweise habe ich in der Pressemappe dann gelesen, der bayerische Staatsminister der Justiz habe gesagt, die Bayern seien total erfolgreich im Abwehren von illegal Einreisenden. Sie hätten dieses Jahr schon 800 Jahre Freiheitsstrafe verhängt gegen Schleuser. Das fand ich jetzt etwas, sagen wir mal, ich will nicht sagen albern, aber das ist ja irgendwie eine seltsame Erfolgsmeldung. Wir haben 800 Jahre Freiheitsstrafe verhängt.
Ich meine mich an unsere allererste oder eine der allerersten Podcast-Folgen zu erinnern, die wir je miteinander aufgezeichnet haben. Oder es war im Vorgespräch dazu. Jedenfalls ganz, ganz am Anfang haben Sie mir den Satz gesagt, Richter, die sagen können, wie viele 100 Jahre sie verhängt haben oder wie viele Leute sie zu lebenslang verurteilt haben, sind ihnen zutiefst suspekt. Gilt das auch für Justizminister?
Naja, suspekt. Ich halte diese Aussage nicht für sehr sachbezogen.
Plakativ.
Sie ist zwar schon sachbezogen, aber sie sagt ja eigentlich nichts aus. Wenn man sagt, Deutschland kämpft mit äußerster Kraft gegen den Diebstahl, wir haben dieses Jahr schon 20.000 Jahre Freiheitsstrafe verhängt. Also was soll das?
Ja? So
also
es hilft nichts.
Man muss halt aufs Hellfeld und Dunkelfeld schauen und so weiter. Also die bloße Angabe von summierten, also addierten Strafhöhen sagt ja gar nichts. Kann man das beim Justizminister vielleicht noch eher verstehen, bei Richtern, da müsste man ja sein ganzes Leben lang von Anfang an schon mal sagen, so jetzt bin ich Proberichter geworden und jetzt mache ich mal eine Kladde und da schreibe ich dann jeden Tag die Monate und Jahre rein, die ich verhängt habe, und das mache ich jetzt 40 Jahre lang. Ja.
Wollen wir ausschließen, dass es das gibt? Nein, das wollen wir nicht ausschließen.
Nein, kann man auf gar keinen Fall ausschließen, das habe ich schon in der einen oder anderen etwas abgeschwächten Form erlebt. Ja.
Ich glaube, fürs Protokoll würde ich gerne nochmal sagen, dass wir diese Folge Mitte Mai 2026 aufzeichnen. Diese ganze Thematik der Frage, wie viel illegale Einreise gibt es, wie gehen wir mit der Sicherung der deutschen Außengrenzen um, die ist weiter sehr, sehr virulent, die spielt in der Politik eine große Rolle. Und einfach um auch diese Folge in dieser politischen Diskussion zu verorten, wir haben heute Mitte Mai 2026. Zwei Dinge hätte ich hier noch auf meinem Zettel, beide vermutlich eher spekulativ und nicht so ganz klar zu beantworten. Ich würde es trotzdem versuchen. Vielleicht geht es anderen Leuten so wie mir an dieser Stelle. Können wir etwas über die Bleibechancen der teilweise schwer verletzten Überlebenden in diesem Transporter sagen? Das ist jetzt pures Ausländerrecht, aber sobald sie gesund sind, dürfen sie gehen? Oder wie wird es ihnen wohl ergangen sein?
Das weiß ich nicht.
Spekulativ.
Ich weiß es nicht. Ob die dann Asylanträge gestellt haben oder diese Anträge behandelt worden sind, keine Ahnung.
Ob sie schon welche vorher in anderen EU-Ländern gestellt haben, wir wissen es nicht. So, und jetzt mindestens genauso spekulativ und schwierig, was ist eigentlich mit den beiden Polizeibeamten? Völlig klar, dass die überhaupt keine Schuld in einem strafrechtlichen Sinne trifft und dass sie ja eigentlich im besten Sinne Polizeibeamte waren, weil sie den richtigen Riecher hatten. Sie haben das eben schon mal angesprochen, welcher Vito denn hier vielleicht einer Kontrolle würdig sein könnte, weil er zu dieser Tages- und Nachtzeit, möglicherweise hat man ihm das Überladene angesehen. Also die haben ja genau den richtigen Riecher gehabt. Einerseits und andererseits müssen sie damit leben, dass der Versuch ihrer Kontrolle so vielen Menschen das Leben gekostet hat. Das stelle ich mir extrem schwierig vor, damit umzugehen? Oder ist das einfach so was wie eine Grundgefahr, die in dem Polizeiberuf mitschwingt und wo man dann einfach sagt, ich bin nicht gefahren, ich habe nur zu Recht die Kontrolle versucht?
So würde ich sehen. Ich meine, das ist der Job. Ja, das ist der Job der Polizei, Straftaten zu verhindern oder aufzuklären und Straftäter festzunehmen oder daran zu hindern, die Straftat zu vollenden. Und wenn der Verdächtige den man da verfolgt, im Moment der Konfrontation mit der Polizei dann plötzlich Dinge tut, die zum Schaden Dritter sind, dann ist das in der Regel, natürlich Ausnahmen gibt es immer in allen Fällen, aber ist das ja in der Regel seine Verantwortung und es ist nicht die Verantwortung der Polizei, den wir genau daran hindern wollen. Wenn einer eine Bank überfällt und Geiseln nimmt und dann kommt die Polizei und sagt, kommen Sie da raus, ergeben Sie sich, Sie haben sowieso keine Chance, ja. Und dann erschießt er da drin eine Geisel. Dann ist das ja nicht der Polizei zuzurechnen.
Auch nicht moralisch. Und ich will weder moralisch noch faktisch hier die Polizeibeamten, die die Kontrolle durchgeführt haben, in irgendeine Verantwortung schieben. Ich habe mich nur gefragt, es muss ja für diese beiden Beamten auch durchaus persönlich schwierig sein, zu wissen, dass das, was sie ganz im guten Sinne getan haben, dieses Ergebnis hat.
Ja, wie gesagt, ich sehe es nicht ganz so. Zum Beispiel, die haben ja durchaus gesehen, dass ihre Versuche, den auf die normale Weise zu stoppen, nämlich ihn zu überholen, sich vor ihn zu setzen und dann in der Heckscheibe das Schild anzuknipsen, Polizei, bitte folgen. Das hat er dann vorgetäuscht, dass er das tut. Und beim ersten Mal hat er es ja auch sozusagen geschafft. Die Polizei ist vor ihm rausgefahren und als die gerade weg waren, hat er nach links gezogen, ist weitergefahren. Die sind dann die Ausfahrt raus, aber auf die nächste Ausfahrt gleich wieder drauf und haben sich dann wieder hinter ihn gesetzt.
Und waren mit dem PKW ein bisschen beweglicher als der überladene
Vito. Und als sie das zweimal gemacht hatten und den Eindruck hatten, der folgt uns sowieso nicht, da haben sie ja diese, sagen wir mal, auch risikoreiche Ausbremserei aufgegeben und sind ihm dann gefolgt. Also die haben schon gesehen, dass der nicht beeindruckbar ist da mit den Anweisungen und haben dann keine weiteren risikoreichen Manöver da mehr ausgeführt.
Ja. Das war unser Fall einer tödlichen Schleusung. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Kote an den Reglern. Außerdem Dank an Chris Eckert, Isabel Demé, Sonja Hase, Sophia Hoog und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter lässt uns heute in Ruhe. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über das Geiseldrama von Gladbeck. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.